Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ADP auf dem Punkt, zu einer neuen Freitagsfolge. Ich bin Oskar, heute ohne Lenny, dafür mal wieder mit einem Gast und zwar mit Bärbel Schäfer. Bärbel, vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Oskar, herzlichen Dank für die Einladung zu ADP. Große Ehre, ich freue mich auf unser Gespräch.
Bärbel, ich mich auch. Stell dich erstmal vor, was machst du beruflich und was hast du in einem Fußball-Podcast zu tun?
Ja, das frage ich mich auch, warum ihr mich eingeladen habt, warum du mich eingeladen hast. Aber beruflich würde ich sagen, mein Zuhause ist das Wort. Ob ich jetzt Bücher schreibe, ob ich einen Podcast moderiere, einen Bücher-Podcast, ob ich meine Radiosendung mache oder Fernsehformate. Es hat immer mit Kommunikation letztendlich zu tun. Und ich bin neugierig auf Lebensgeschichten, weil ich immer Menschen einlade und denen ganz viele Fragen stelle.
Ich habe gesehen, du kommst ja aus Bremen und daher wollte ich dich fragen, hast du eigentlich eine Verbundenheit zu Werder Bremen?
Ja, ich habe eine Verbundenheit zu Werder Bremen durch meinen Bruder, der leider verstorben ist, durch meinen Vater, durch Onkel, Cousins, die alle Werder feiern. Und wir haben nicht weit weg vom Stadion gewohnt. Also wenn Spieltag war, hast du die Torschreie, die Anspannung aus dem Stadion ins Viertel, so heißt das Viertel auch, das Viertel, Steintorviertel, gehört und hast die Leute durchs Viertel ziehen sehen. Also Spieltage waren für uns immer besondere Tage. Aber es hat mich immer ein bisschen geärgert, dass mein Vater und mein Onkel mich nie gefragt haben, ob ich mitgehen möchte, sondern immer nur mein Bruder oder mein Cousin.
Wärst du denn gerne mitgegangen ins Weserstadion?
Ja, ich wäre gerne mitgegangen ins Weserstadion, weil die Atmosphäre, wenn du am Osterdeich entlang ziehst mit dem Zug vor der Innenstadt, Osterdeich runter zum Weserstadion, das ist irgendwie schon Kult. Da gibt's natürlich auch Kultkioske, Kultkneipen, das hat ja, glaube ich, jedes Stadion, aber es hatte immer sowas für mich, sowas Geheimnisvolles, das machen nur Männer. Damals sind vielleicht auch noch nicht so viele Frauen mitgegangen. Aber irgendwann in der Abi-Zeit habe ich mir dann natürlich selber mein Ticket mit meinen Freunden geholt und bin dann eben ohne meinen Vater hingegangen, klar.
Und jetzt nach der Abi-Zeit warst du nochmal im Weserstadion oder hast du beim einzigen Mal geblieben?
Doch, ich war schon nochmal im Weserstadion, alleine schon um Arne Zeigler zu hören, den Stadionsprecher, der ja einfach so fußballverrückt ist, um die Atmosphäre zu spüren oder eben auch, weil ich zum Beispiel den aktuellen Trainer Ole Werner im Gespräch habe und um mich dann vorzubereiten. Aber ich weiß nicht, ob ich dir das sagen darf, Oskar. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn? Ich finde, wenn man am Fernseher sitzt, hast du natürlich nicht die ganze Atmosphäre. Du hast nicht die Stadionwurst, du hast nicht die Getränke, du hast nicht die Leute, die neben dir sitzen. Aber so die Details sieht man doch irgendwie am Bildschirm viel besser.
Ja, logisch. Also ich bin eigentlich auch, ich teile mit dir die Leidenschaft. Ich bin auch großer Bremen-Fan.
Da haben wir ja was gemeinsam.
Ja, dann haben wir was gemeinsam.
Aber warum feierst du denn Werder Bremen? Hast du wahrscheinlich hier schon ein paar Mal erzählt.
Ja, es kommt daher, mein Lieblingsspieler ist Pizarro.
Legende.
Lebende Legende.
Aber bist du nicht zu jung oder hast du ihn noch spielen sehen?
Nein, ich habe ihn noch spielen sehen. Und es war das erste Spiel von Bremen, was ich wirklich geguckt habe.
Im Stadion oder?
Nee, am Fernseher war das Unentschieden gegen Hertha. Damals, wo Pizarro ein Freistoßtor gemacht hat in der Nachspielzeit.
Ja. Yeah.
Und meine Oma ist auch großer Bremen-Fan und daher ist ein bisschen diese Leidenschaft für Bremen in die Wiegschale gelegen worden.
In die Wiege,
deswegen
ja, genau.
Gelegen worden. Aber deswegen kenne ich das, weil ich gucke viel beim Fernseher, weil eben Bremen ist hoch im Norden und du hast recht, ich finde auch, am Fernseher kannst du bequemer Fußball gucken.
Aber wenn du den Norden feierst, hast du denn etwas, was dir an der Mannschaft ganz besonders gefällt? Weil so eine reine Siegermannschaft, wissen wir ja auch, welche Clubs es da gibt. Wenn man jetzt eher BVB-Fan oder Bayern-Fan ist, dann hat man ja häufiger das Glück zu gewinnen. Ich gewinne ja privat eigentlich auch ganz gerne, aber das hat man ja jetzt bei Werder und als Werder-Fan nicht immer.
Nein, logisch ist es schon so, dass Bremen oft Höhen und Tiefen hat. Ich meine, wir sind ja erst, darf man nicht vergessen, vor 2 Jahren wieder aufgestiegen. Das war hart. Der Abstieg beim letzten Spieltag, wo Thomas Schaaf ja noch uns versucht hat zu retten, der war
und
ja auch mal bei dir.
Dann irgendwie vom
in der
Hof
Sendung.
Gejagt wurde danach. Das fand ich sehr gemein.
Genau, dazu später mehr. Ich finde schon, dass Bremen ist halt eine Mannschaft, da musst du mit Herz dabei sein. und ist auch ein sehr familiärer Verein. Und deswegen ist es nicht leicht, Bremen-Fan zu sein, aber immer noch besser als Hamburg-Fan zu sein.
Das ist hart.
Das ist hart. Wie war es denn für dich, als du in Bremen aufgewachsen bist? Gab es so ein paar Momente, vielleicht ein paar Spiele, die dir auch jetzt noch in Erinnerung bleiben?
Ja, es gibt natürlich immer Spiele. Es gibt natürlich Spiele, ich weiß gar nicht mehr, das ist jetzt ein bisschen schlimm, weil ich das nicht genau weiß, als sie auch mal Meister geworden sind. Ich weiß, dass alle Otto Rehhagel gefeiert haben in der Stadt. Das war wie so ein König, ja, der der Stadt unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben hat. Das ist ja etwas, was Fußball schaffen kann, einer Region Selbstbewusstsein geben. Und ich glaube, das ist in Krisenzeiten, und Bremen hat ja auch viele Krisen gehabt, Werfenkrise und andere Krisen, ganz, ganz wichtig. Thomas Schaaf hat das auch geschafft. Und du kennst dich da, glaube ich, mit den Zahlen viel besser aus, wann die was gewonnen haben, DFB-Pokal, und wann die mal deutscher Meister geworden sind. Wenn man die Songs hört der Fans, ist das in meiner Erinnerung alles sehr lange her. Aber ja, diese Sehnsucht, wieder zu gewinnen und hinter einer Mannschaft zu stehen und eine Wand zu bilden, jemanden ohne es zu hinterfragen, einfach nur zu stützen. Sowas wünschen wir uns doch eigentlich alle für uns in unserem Leben, dass wir jemanden haben, der hinter uns steht und an uns glaubt. Und das finde ich, da finde ich die Werder-Fans immer sehr, sehr stark.
Ja, sie machen auch immer starke politische Äußerungen. Zum Beispiel hatten sie ja jetzt auch eine riesen Choreo, nachdem der ein israelischer Geisel ja getötet wurde.
Ja, die positionieren sich, da hast du recht, ganz klar gegen Antisemitismus. Die sind sehr, sehr offen, und das finde ich auch gut. Also, dass die eine sehr bunte Struktur auch haben.
Ja, du hast ja vorhin Ole Werner angesprochen und du hast ihn ja erlebt in deinem in deinem Weserstrand-Talk von der Weser-Kurier-Mediengruppe, den du ja immer in Bremen machst.
Ganz
genau. Wie war eigentlich dein Eindruck von ihm? Weil viele sagen ja, er ist dieses typisch ruhige Norddeutsche.
Ja, das würde ich unterstreichen, genauso wie du das formulierst. Er ist sehr besonnen. Das ist keiner, der so reinkommt und so einen totalen Wirbel macht mit 13 Assistenten, die dann alle gucken, was will er jetzt trinken. Der kommt einfach rein oder dann denkst du, huch, da sitzt ja Ole Werner, ist er schon da. Also der hat was sehr Bescheidenes. Ich glaube aber auch, dass er ganz genau weiß, was er will, dass er sehr analytisch ist, dass er genau beobachtet. Und natürlich, wie so viele Trainer, ist es jetzt keiner, der Trapattoni-mäßig ist wie Flasche leer, ausrastet. Der war auch schon sehr kontrolliert. Also etwas aus ihm rauszuholen und auch eine klare Aussage zu bekommen, da sind die natürlich alle, die Spieler und auch die Trainer, extrem mediengeschult. Und da hast du manchmal das Gefühl, bitte, bitte, keine Fußballerfloskeln.
Ja, du hast gerade angesprochen, ihn aus was rauszubringen. Vielleicht war das ja das Spiel bei Eintracht Frankfurt.
Und ja, da war er ja sehr emotional.
Da war er sehr emotional.
Was glaubst du, warum er so emotional war?
Warum er so emotional war?
Ich war im Stadion, aber was glaubst du? Du hast das Spiel ja bestimmt gesehen bei Sky oder so.
Ja, also ich muss sagen, Bremen hat gut gegengehalten, aber offensiv waren sie harmlos. Da hätten sie vielleicht ein Tor machen können.
Haben keinen Abschluss hingekriegt. Ja, also im Finish waren die irgendwie nicht gut.
Ja, und du warst ja im Stadion und Eintracht, man muss es sagen, sie sind nochmal eine kleine Klasse über Bremen von den Fans, von der Kurve.
Allerdings, das Stadion ist ja auch größer. Die Choreo war gut, die Wand war stark. Ich war voll vorbereitet. Ich hatte Werder-Mütze, Werder-Schal. Ich hatte einen knallgrünen Mantel an, so einen Filzmantel. Und habe gesehen, wie der Werder-Bus ankam und bin zwischen den ganzen Schwarz-Roten hingelaufen, habe geschrien, der Werder-Bus, der Werder-Bus. Das war, glaube ich, ein bisschen peinlich für meine Freundin, mit der ich da war. Aber als wir die Dauerkarten von ihrem Bruder abgeholt haben, die haben wir geschenkt bekommen, komme ich da oben, war so eine Art Lounge-Bereich, gucken mich diese beiden, die da am Eingang alles checken und die dir dann so ein Armbändchen geben an und sagen, ausziehen. Ich habe das erst gar nicht verstanden. Dann haben sie gesagt, Mütze aus, Schal aus, Mantel aus. Ja. Das sind ja Werder-Farben. Und ich stand wirklich auf dem Schlauch und dachte, hey, es ist doch, in Anführungsstrichen sage ich jetzt, nur Sport. Die wollten mich schützen. Es kam dann nachher so ein Konfliktmanager, der mir das sehr lang erklärt hat, dass wir in der Nähe des Ultra-Fan-Blocks sind, der Eintracht. Aber ich meine, es war Luftlinie, keine Ahnung, 200 Meter entfernt und wir saßen auf dem Dauerkartenplatz. Aber es war nicht zugelassen und die Erfahrung habe ich echt noch nie gemacht. Okay, davor war ich auch immer nur im Werder-Stadion, ehrlich gesagt. Da kannst du ja deine grün-weißen Sachen tragen. Dass so streng kontrolliert wird. Kennst du das? Oder also, hab ich das nicht kapiert? Hätte ich einfach diskrete Klamotten anziehen sollen, wenn ich weiß, der Bruder der Freundin hat Karten von der Eintracht im Dauerkartenblock.
Nee, also ich würde schon sagen, dass es, man versteckt den Schal eigentlich schon unter der Jacke. Aber da waren sie ein bisschen pingelig. Egal. Bärbel, nächstes Jahr werden sie ja bestimmt wieder in Frankfurt spielen, solange Bremen nicht absteigt. Und dann.
Warum sollte Bremen absteigen? Gibt es dafür einen einzigen Grund, Oskar?
Nee, man weiß es aber nie. Und das ist ja das, was Fußball auch ausmacht. Wer hätte gedacht, dass Bremen 2003, 2004 zum Beispiel Doublemeister wird unter Thomas Schaaf? Mhm. Du hast Thomas Schaaf angesprochen. Du hast angesprochen, er wurde ja schon sehr vom Hof verjagt. Und er ist eine Bremer Legende. Und er war auch bei dir zu Gast. Und wie verwundert warst du über den Umgang mit ihm? Wie er wurde ja wirklich vom Hof gejagt.
Ja, er hat geholfen und man hat eigentlich ihm keinen Respekt dann. Er hat den Aufstieg wieder klar gemacht und man hat ihm keinen Respekt gezollt. Man hat ihm nicht danach nochmal die Ehre erwiesen. Wahrscheinlich hätte er auch nicht nochmal einen langen Trainervertrag unterschrieben, weiß ich nicht. Es war ja von Anfang an klar, er springt rein, aber das war hart. Also du kennst die Hintergründe wahrscheinlich ein bisschen besser. Er ist eine ganz feine Seele und er ist ein sehr, sehr treuer Mensch und er liebt diesen Verein und er hat in allen Positionen und Facetten auf dem Platz als Trainer junge Talente im Auge gehabt. Er hat wirklich sein sportliches Leben diesem Verein gegeben. Und ich meine, er war ja auch mal kurz in Frankfurt und ist ja mit Frankfurt nicht warm geworden als Trainer. Und der Sport hat ja auch harte Seiten, das wissen wir. Jeder Trainersessel ist ein Schleudersitz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das finde ich immer sehr hart, dass du, weil es auch ein Geschäft ist, auch manchmal nur wenig Zeit hast, dich zu entwickeln, eine Mannschaft zu entwickeln, deinen Stil, deine Handschrift zu zeigen. Aber da hätte man ihm, glaube ich, nochmal anders auch wieder einbinden können im Club.
Ja. Bärbel, du bist ja eigentlich eine gestandene Moderatorin und du bist eigentlich auch treu dem TV-Business gewesen. Hattest ja von 1995 bis 2002 eine Daily Talkshow, die auch Bärbel Schäfer hieß, bei RTL. Hast du ja mit deinem verstorbenen Bruder produziert. Und jetzt bist du auch jahrelang bei HR3 mit dem Sonntagstalk und du warst ja auch für den Deutschen Radiopreis zum Beispiel nominiert. Also du bist keine Anfängerin, nicht so wie Lenny und ich bei unserem Podcast.
Ihr macht es aber super.
Dankeschön. Woher kommt diese Leidenschaft bei dir, so lange schon in diesem Moderationsgeschäft zu sein?
Also ich kenne ja sowohl die Seite der Produzentin, Verantwortung haben für Geld, für Personal, Konzepte entwickeln, immer wieder anklopfen und sagen, okay, wo können wir was verkaufen? Mein Vater war Handelsvertreter, von daher kenne ich das. Man muss überzeugt sein von seinem Produkt und man muss es anbieten. Und als Moderatorin, glaube ich, muss man sich einlassen können auf Menschen. Man muss natürlich zuhören können, man muss aber auch neugierig sein auf das, was das Leben uns bietet. Das ist, glaube ich, mein roter Faden, dass das Leben ja eine Achterbahnfahrt sein kann mit Brüchen, mit Dingen, die schieflaufen, wo man sich wieder aufrappeln muss und sich den Staub von der Hose klopft und sagt, ich mache trotzdem weiter, ich versuch's nochmal, scheitern, Erfolge feiern. Und das finde ich sowohl bei Prominenten als auch bei Nicht-Prominenten, das ist mein Fokus in meiner Arbeit, spannend. Ich habe auch große Shows moderiert, Samstagabendshows bei RTL. Die große Showbühne, Showtreppe kann ich gerne feiern als Gast heute, aber ich mag lieber die Fragen stellen und Zeit haben, mit meinem Gegenüber mich einzulassen. Und da ist HR3 und SR1, der Sonntagstalk, kann man auch in der ARD Audiothek hören, natürlich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und so wie beim Fußball, wo die Spieler dann die Clubs wechseln, wechseln wir natürlich auch schon mal die Sender. Das ist klar. Ich war bei den Öffentlich-Rechtlichen und auch bei den Privaten.
Wolltest du eigentlich schon immer Moderatorin werden oder dachtest du, als du im Viertel aufgewachsen bist, vielleicht versuche ich es doch und komme irgendwie zu Werder Bremen?
Nein, ich wollte Ich habe immer gerne Fußball gespielt mit den Jungs bei uns im Viertel. Ich habe mir auch mal meine langen blonden Haare dafür abgeschnitten, weil nur Jungs damals zum Schulturnier dann zugelassen waren. Aber ich glaube, ich war einfach, der Frauenfußball hat sich eigentlich erst sehr viel später so groß und breit dann auch tatsächlich aufgestellt. Das ist ja heute ein ganz anderer Markt. So viele Mädchen spielen Fußball. Dafür war ich, glaube ich, einfach zu früh dran. Aber was war jetzt deine Frage?
Ob du schon immer Moderatorin werden wolltest?
Naja, es war eher so ein Zufall bei einem Austauschjahr in Amerika. Und da habe ich nicht gedacht, dass ich daraus mal einen Beruf mache. Da gab es in der Familie auch keine Vorbilder. Niemand hatte etwas mit Medien zu tun. Keiner hat als Journalist oder Journalistin für eine Zeitschrift geschrieben. Mein Vater hat in Ostfriesland Duschkabinen verkauft und meine Mutter war immer eine super Assistenz von der Geschäftsführung in Werbeagenturen oder mal im Kindergarten. Aber ja, es hat eigentlich erst im Studium angefangen. Da habe ich für den WDR als Aufnahmeleitung und Kabelhilfe gearbeitet und dann bin dann irgendwie zu Castings gegangen, war dann im Vorabendprogramm der ARD. Das war dann wie so ein Schneeballsystem, aber da war auch viel Zufall dabei.
Ja, es ist ja eigentlich auch ein Zufall, dass du das im TV geworden bist und zum Beispiel nicht als Fußballmoderatorin, weil du vor 10 Jahren zusammen mit Marcel Reif für Sky ja Fußballmoderatorinnen und Kommentatorinnen ausgesucht hast. Was braucht es eigentlich, um gut da drin zu sein im Moderieren und Kommentieren?
Also du darfst nicht lange nach Worten suchen. Du musst sicherlich schlagfertig sein. Du musst aber auch die Fachkenntnis, gerade als Kommentator, Kommentatorin im Fußball, musst du die Mannschaften, die Positionen, die Spielzüge, das musst du natürlich alles kennen. Das ist Handwerk, Leute. Das wisst ihr ja auch alle. Ihr guckt ja alle und hört auch viel Fußball. Du musst schnell sein. Du musst, wenn du kommentierst, für die, die dich vielleicht gerade streamen oder das im Radio hören, auch Bilder im Kopf schaffen können und begeistern können. Die Leidenschaft, die das Spiel, eigentlich wie so ein, müsst du wie so ein Schatten neben den Spielern herlaufen und mitatmen und ja, dein Können in Wort, ihr Können in Worte fassen können. Und das war vor 10, 15 Jahren, waren das nur ganz wenige Frauen, die auch, der Markt war einfach besetzt von Männern. Heute ist das ja zum Glück und seit vielen Jahren auch anders. Also wir haben viele, die wir kennen, die mittlerweile Fußballsendungen moderieren, aber eben auch Spiele kommentieren. Und das ist einfach super. Ja. Ich finde, das rundet das ab, weil wir sind ja auch als weibliche Fans im Stadion, wir feuern die Mannschaften an, wir stehen als Spielerinnen, die Frauen auf dem Platz und da ist es natürlich auch nur richtig, dass wir jetzt endlich seit Jahren auch Kommentatorinnen haben. Wer ist denn, ich mag zum Beispiel Martina Knief, nicht nur, weil die beim HR auch ist, aber weil die auch sowas Pointiertes hat. Gibt's eine, die du magst?
Claudia Neumann, vielleicht sagt ihr Name was, ist ganz okay, aber für mich gibt es immer noch nur einen TV-Fußball-Kommentator und das ist Frank Buschmann. Ja, ist jetzt nicht weiblich, aber für mich, ist der sehr, sehr gut.
Aber es gibt eine, die macht mit Mike Nöcker was zusammen, wie heißt die denn?
Kasselberger, die ist sehr,
ja,
sehr
gut. Ja, die ist auch super.
Ja, die ist top, die machen ja zusammen den Fußball-Podcast MML. Da hatten wir auch den Mike zu Gast, Mike Nöcker. Bärbel, wenn
ich mir noch mal, muss hör, ich noch mal, hör rein. Hör ich noch mal rein bei ADP. Die ja, wievielte Folge ist denn das jetzt eigentlich hier bei euch?
Ich glaube, du bist die 57.
Wow, cool.
Bald Jubiläum mit den 60. Wer aber Fußballmoderatorin oder Kommentatorin war für dich? Oder wenn du einen Sport auswählen könntest, wer wäre es dann? Was wäre es dann? Weil ich weiß, du hast ja eine Leidenschaft für Tennis, glaube ich, ne?
Ganz genau. Also ich würde dann lieber Wimbledon, die French Open, New York und Australian Open kommentieren, weil ich selber lange Tennis gespielt habe. Ich glaube, dass ich nicht richtig, ich weiß, dass ich nicht richtig gut bin beim Fußball. Das können andere viel, viel besser. Und du musst natürlich sehr viele Namen auf dem Schirm haben. Du musst genau wissen, wer wann wo ausgewechselt wird. Das ist Handwerk, das können die Kolleginnen. Und ich bin gerne als Fan im Stadion und am Bildschirm bei Ligaspielen gucke ich eigentlich wirklich ehrlich gesagt nur die Werder-Spiele. Aber ich feiere natürlich auch die Nationalmannschaft und feiere sowas wie die EM und WM. Aber ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, der wirklich, was weiß ich, gibt ja Leute, die sagen, dann treffen mit Freunden ab, die fahren dann zu jedem Auswärtsspiel.
So Hardcore noch nicht.
So Hardcore bin ich jetzt nicht drauf.
Vielleicht ja nach ADP ändert sich das.
ADP weckt das dann. ADP weckt sowieso eine Lust auf Fußball. Es ist ja sehr subjektiv, wie ihr das, Lenny und du, beurteilt. Und es ist nie objektiv, aber genau das mag ich an euch. Und ich finde diesen Mut gut, den ihr habt als Schüler, zu sagen, komm, wir machen Podcast. Und ja, ihr müsst das ja auch aushalten. Ihr habt eure Meinung. Und da gibt es vielleicht auch mal welche, die sagen, nö, sehe ich anders.
Ja, auch zwischen Lenny und mir sind ja. Konkurrenz-Battles, wenn unsere Vereine gegeneinander spielen. Aber du hast ja gerade Nationalmannschaft angesprochen und du hattest einen ehemaligen Nationalspieler, Thomas Hitzlsperger, in deinem Büchertalk Book Deluxe zu Gast. Ja. Und er hat ja in seinem Buch Mutproben darüber geschrieben, wie es eigentlich war, als eigentlich der erste Spieler in der Bundesliga, dass, als er sich als erstmal öffentlich als schwul geoutet hat. Mhm. Ist es noch für dich ein zu großes Thema? Also ein zu großes Tabuthema im Sport?
Ja, also ich bin jetzt ja davon persönlich nicht betroffen. Ich habe ihn im Interview erlebt und habe natürlich auch das Buch gelesen. Das Ringen, die Heimlichkeiten, die Sprüche in der Kabine aushalten. Bei ihm, er kommt aber auch aus einer sehr, sehr konservativen Familie. Das sind alles Landwirte. Da war man nicht so offen gegenüber Schwulen oder auch sicherlich nicht gegenüber Lesben. Und er hat aber seinem Bruder sich anvertrauen können und er wollte es immer mehr leben und wollte auch keine Scheinbeziehung mehr führen. Er wollte sich selbst und selbstbestimmt leben. Und dieses Buch zu lesen, ist wirklich eine spannende Reise. Und leider, das wissen wir ja aus dem Männerfußball noch, outet sich da eigentlich niemand. Und wenn man sich die Gesellschaft anschaut, sind in jedem Unternehmen, in jedem Verein, in jeder Familie ist jemand bi oder nicht in jeder Familie, aber sehr, sehr viele. Und es müssten dann eigentlich ja auch im Leistungssport, ob bei Basketball, Handball, Fußball, anderen vielleicht ein Vorbild zu sagen, sein und sagen, ich bin es und es ist auch okay. Und damit ist es, ja, so wie es okay ist, hetero zu sein, dann ist es auch abgeschlossen. Aber er hat es eben anders und musste ja auch erst, er ist dann ja noch mal nach Italien gegangen, seine Karriere beenden und sich dafür Zeit nehmen. Und das hat er sehr genau mit zwei Profi-Journalisten und Journalistinnen sehr genau vorbereitet, wann und wie er rausgeht.
Ja, ich habe davor reingehört, um mich darauf vorzubereiten. Und man muss sagen, sehr interessantes Gespräch für alle, die noch nicht reingehört haben. Hört rein bei Book Deluxe. Ich glaube, das gibt's ja überall, ne? Auch auf YouTube.
Kann man sich überall anhören, da wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube, dann könnt ihr ihn noch sehen, das ist natürlich toll. Und er ist ja sowieso jemand, der also eher ein Buch, der Plazy dann vorgezogen hat. Wenn du mit dem Teambus irgendwo hinfährst, wenn du im Trainingslager bist, ist er immer jemand gewesen, der auch immer viel gelesen hat. Nicht, weil er deswegen jetzt im Bücherpodcast war, aber das war eben auch sein Bestreben, über dieses Outing ein Buch zu schreiben. Und ja, ich würde sagen, heute, wenn du aktiv in der Bundesliga bist, und das ist leider sehr, sehr traurig, dass wir das 2024 noch sagen müssen, ist es nicht einfach, sich zu outen. Und da wird mir dann schon das Herz schwer.
Ja.
Ich denke eigentlich, da sollten wir viel, viel weiter sein.
Ja, da stimme ich dir zu. Du hast ja auch jeden Tag bei Sat.1 unter der Woche eine Sendung, und zwar Notruf. Da gibt's ja auch sehr traurige Geschichten. Erklär mal, worum geht's in deiner neuen Sendung Notruf?
Also, das hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun, aber es kommen natürlich bei Notruf, denkt ja jeder an die 112, die man dann wählt, wenn es Verletzte gibt, wenn jemand sich verletzt hat. Und das gibt's natürlich auch beim Sport. Solche Themen und Episoden haben wir auch. Und echte Notfallärzte, Notfallsanitäter sprechen über ihre Fälle, die sie bewegt haben. Dann werden die nachgespielt von tollen Schauspielern. Und ich moderiere das an und ab und kommentiere das und bilde so ein bisschen die Klammer. Aber es ist so, dass natürlich auch mal ein Fußballthema vorkommt. aber was weiß ich, dass dann jemand beim Torwarttraining mit dem Kopf an die Latte knallt, dann gibt's eine Platzwunde und wer reagiert wie, wer holt erste Hilfe und wer guckt nicht weg. Das kann dir ja auch passieren, wenn du im Stadion bist, dass jemand neben dir irgendwie plötzlich Schnappatmung hat. Aber das Wichtigste, was wir eigentlich machen wollen mit Notruf, ist, die zu feiern, die anderen helfen. Und das sind ja eben Notfallärzte, Rettungssanitäter. Die haben wir auch auf den Autobahnen. Die kommen in die Wohnhäuser. Wir haben ja ein super Netzwerk davon in Deutschland. Und dass man eben solche Leute nicht behindert bei ihrer Arbeit durch Glotzen oder Gaffen oder sie sogar beschimpft oder ihnen den Weg versperrt, wenn wir eigentlich eine Rettungsgasse bilden wollen. Das wollen wir natürlich auch, diese Helden, die echten Helden des Alltags feiern. Würdest du denn sagen, dass Fußballspieler sowas wie Helden für dich sind oder ist der Begriff für dich zu hoch?
Ich finde Helden nicht, aber ich finde, dass es schon oft so ist, dass man ja auf sie auch hinaufguckt. Mhm. Und es ist ja immer so, zum Beispiel als kleines Kind hast du dann irgendwelche Spieler nachgemacht. Also Helden würde ich sagen nicht, aber ich würde sagen, für viele sind es Vorbilder, auch viele Geschichten, wo man sich hochgearbeitet hat. Also,
an wen denkst du? Zum Beispiel, guck mal, bleiben wir mal bei Werder. Nimm doch mal so eine Karriere von Lücke, von Füllkrug. Ja, der bei Werder anfängt, dann der EM-Held wird. Und wo ist
davor,
er jetzt?
Davor, also er ist ja bei Werder gewesen. War ja auch dort schon suspendiert, nachdem Eklat in Darmstadt war das. Mit Clemens Fritz, wo die sich ja angegangen sind. Dann ist er zu Dortmund gewechselt, war bei Bremen aber schon Nationalspieler, EM-Held im Sommer und jetzt der dumme Wechsel meiner Meinung nach zu West Ham United.
Mhm. Warum dumm?
Ich verstehe ihn, weil es geht ja, man kriegt nochmal mehr Geld, neue Erfahrungen, solche Angebote gibt es nicht oft, aber er passt dort nicht in dieses Spiel rein in England, weil da muss man ein bisschen flinker sein und zwar ist er robust und er ist ein super Stürmer, nur sehe ich ihn in der Bundesliga zu Hause.
Er hat so was Bulliges und ja.
Und er findet immer die Lücke. Und ja, aber mal gucken, wie es bei ihm läuft. Aber er hat ja auch von unten nach oben gearbeitet.
Also sowas bewundere ich schon. Und klar, ich meine, da müssen wir auch nicht naiv sein. Die haben eine begrenzte Leistungsfenster. Das Fenster ist vielleicht durch entsprechendes Training und Coaching und nochmal Ernährung heute nochmal größer als vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Und trotzdem hat er nur dieses Fenster, um dann auch das große Geld zu machen. Also hast du dann Verständnis dafür, dass jemand nochmal wechselt ins Ausland und oder sagst du, nee, der soll einfach immer in der Bundesliga sein? Nee, verstehe ich dich da richtig?
Nee, ich finde schon, also ich verstehe es schon so, dass ich es akzeptiere. Also ich finde, es ein kluger Wechsel, ich hätte es genauso gemacht. Du hast nochmal einen neuen Blickwinkel. Das ist ja so wie mit dir und Notruf. Du hast ja auch nochmal eine neue Herausforderung genommen.
Ja, man testet sich noch mal aus. Aber ich habe natürlich einen anderen Druck. Ich muss Quoten liefern mit den Schauspielern, mit den Notfallärzten, wir alle. Und ansonsten werden wir abgesetzt. Klar, und er sitzt dann, wenn er die Tore nicht liefert, auf der Bank. Und dann, das will natürlich keiner auf der Bank sitzen. Alle wollen ja spielen. Also dass deine Konkurrenten, das habe ich ja nicht so. Du bist ja praktisch mit deinen Konkurrenten auch auf dem Trainingsplatz, im Training, den ganzen Tag auf Turnieren, bei Trainingscamps und so weiter. Und du weißt dann eigentlich nicht, wirst du aufgestellt, wirst du nicht aufgestellt. Das ist schon hart.
Ja. Bärbel, zur abschließenden Frage. Alle unsere Gäste tippen immer das Spiel von ihrem Verein. Peter Fischer hat Eintracht getippt. Jotti Schatzi-Alexiu hat Nürnberg getippt. Und ich würde sagen, wir tippen Bremen, richtig?
Richtig.
Bremen spielt gegen Bochum. Bochum letzter mit 2 Punkten. Sind gefordert, die Bochumer. Was ist dein Tipp für am Samstag ist?
Ja, mein Mitleid hält sich jetzt in Grenzen für die Bochumer. Ich will einfach, dass Werder gewinnt und die werden auch gewinnen. Und ich sage mal 3-1.
Bärbel Schäfer, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Vergnügen.
Dankeschön, lieber Oskar. Und euch weiterhin viel Erfolg mit ADP.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Tschüss.